Hallo Andreas, wir sind hier am Trömer-Knauer Verlag anlässlich der Leipziger Buchmesse 2009 und möchten gern dir einige Fragen stellen. Gut 10 Jahre hat es gedauert, dass du mit Trömer-Knauer einen Verlag gefunden hast, welcher sich für deine Krimis interessiert. Was ging zu dieser Zeit dir durch den Kopf, als du die Mitteilung bekamst, dass Jungblond tot veröffentlicht werden soll?
Was geht einem Autor schon durch den Kopf, wenn er hört, dass ein Buch veröffentlicht wird? Ich meine, ich weiß noch genau, wie ich dieses Schreiben in der Hand hatte und gelesen habe. Dann habe ich es zerknüllt, ich habe einen Jubelschrei losgelassen, habe es meiner Frau gezeigt, das Blatt wieder auseinander gemacht. Und da war für mich dann irgendwo, ich habe gesagt, okay, jetzt bin ich drin. Jetzt habe ich nicht nur einen Fuß, jetzt habe ich beide Füße drin. Aber wie es natürlich danach weitergehen würde, damit konnte ich überhaupt nicht rechnen. Es ist ja so, es kriegen ja viele Autoren, kriegen ja einen Vertrag, einen Erstvertrag. Und dann nach diesem ersten oder zweiten oder dritten tauchen sie wieder ab. Und bei mir war es zum Glück nicht so.
Mit Yuja Durand hast du eine Hauptprotagonistin gewählt, in der eigentlichen Männerdomäne, eine Frau, die sich durchsetzen kann. Wie kam es zu der Entscheidung, eine Kommissarin agieren zu lassen?
Ganz einfach. Ich komme mit Frauen besser klar als mit Männern. Zu dem Zeitpunkt, als ich Jungblond tot geschrieben habe, das war 1991-92, gab es meines Wissens nach auf dem deutschen Markt nur eine einzige Ermittlerin. Das war von der Doris Gerke, die Bella Block. Sonst gab es keine. Es war eine reine Männerdomäne. Egal ob im Roman oder auch im Fernsehen, siehe Tatort oder Polizeiruf, es waren nur Männer. Die Frauen kamen alle später. Und ich habe mir gesagt, gut, ich lasse jetzt hier eine Frau oder auferstehen oder erwecke eine Frau zum Leben, besser gesagt. Und das war für mich die Entscheidung. Und da ich mich ganz gut in diese Person so hineindenken oder hineinfühlen kann, prima. Und die Yuja Durand ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen.
Speziell zu deinem ersten Roman, Krimi-Freaks im Allgemeinen und Kenner deiner Krimiserien im Besonderen, sind der Auffassung, dass du in Jungblond tot sehr früh die Katz aus dem Sack gelassen hast. War das so gewollt und warum?
Es kann nur einer von den beiden kann der Mörder sein. Aber es bleibt ja bis ungefähr, weiß ich nicht genau, 50 oder 60 Seiten vor Schluss bleibt ja offen, wer von den beiden es ist. Und das war beabsichtigt, sicher, ja. Ein Krimi muss nicht immer sein, dass die Auflösung 2 Seiten vor Schluss oder 1 Seite vor Schluss passiert. Es gibt einige meiner Krimis, zum Beispiel das Verlies. Da weiß der Leser im Prinzip von der ersten Seite an, wer der Täter ist. Und ich habe das bei 2 oder 3 weiteren Romanen ähnlich gehandhabt, dass man weiß, wer der Täter ist, aber die Leser wollen dann auch nachverfolgen, wie kommt die Polizei ihm auf die Spur. Dass ich da also zum Beispiel Informationen in ein Buch einfließen lasse, die ich von der Polizei habe. Wie wird ermittelt?
Die Figur Schulz beging Selbstmord. In der Realität ist es für manchen Polizeibeamten schwierig, dienstliche und private Dinge unter einen Hut zu bekommen. Viele leiden unter dem psychologischen Druck. Wie siehst du diesen Sachverhalt? Hast du mit dieser Figur Schulz ein Beispiel genannt, wie es in der Realität im Polizeidienst zugehen kann?
Ich habe nicht nur mit dem Kollegen Schulz eine solche Figur geschaffen, sondern ich habe ganz viele Figuren geschaffen, die im Polizeidienst sind und am Polizeidienst oder an ihrer Arbeit fast kaputt gehen. Ich hab auch genügend Beamte kennengelernt, deren Ehe kaputt gegangen ist, die Alkoholiker sind oder andere Mittel nehmen, die ein Ventil brauchen, um der harten Polizeiarbeit wirklich zu entfliehen. Und es ist nicht nur so, dass Ermittler mit besonders harten Fällen konfrontiert werden. Eine ganz große Problematik besteht darin, dass die Ermittler häufig an einen Punkt kommen, wo sie kurz davor sind, jemanden zu schnappen. Und ich spreche jetzt mal ganz bewusst vom organisierten Verbrechen. Und mit einem Mal kommt eine Order von oben, dass gesagt wird, stopp, bis hier und nicht weiter und alle Akten zu uns und ab jetzt übernimmt die Staatsanwaltschaft oder das LKA oder gar das BKA und dann wissen die Polizisten genau oder die Beamten genau, was dann passiert, nämlich gar nichts mehr. Und wir kennen etliche Fälle aus der Vergangenheit, wo Delikte mehr durch Zufall an die Öffentlichkeit gelangt sind, denn durch Ermittlungsarbeit. Zum Beispiel, wir hatten einen Fall in Frankfurt, da ist ein Fax an einen Pizzabäcker gegangen, das gar nicht für ihn bestimmt war, sondern für einen Anwalt bestimmt war. Aber in diesem Fax, es war einfach nur ein Zahlendreher, der da begangen wurde. Aber in diesem Fax standen derart brisante Informationen, dass ein wirklich sehr berühmter Deutscher, dessen Name ich nicht nennen will, aufgeflogen ist und mit ihm zusammen beinahe noch 34 weitere höchst prominente Persönlichkeiten. Diese 34, deren Namen kennen nur ganz, ganz wenige Leute. Und da ging es um ukrainische Zwangsprostituierte, da ging es um Rauschgift und alle möglichen anderen Deals. Und was ist am Ende rausgekommen? Gar nichts. Nur dieser eine Typ, der ist verurteilt worden zu 17.400 Euro Geldstrafe, weil man angeblich in seiner Wohnung Koks zum Eigenbedarf gefunden hat. Alles andere wurde unter den Tisch gekehrt. Und ähnlich verhält es sich ja auch mit Sachen wie zum Beispiel Peter Harz, Gebauer Volkert und so weiter und so fort. Es sind Zufälle, die diese Sachen an die Oberfläche spülen. Die ermittelnden Beamten wissen schon lange Bescheid. Nur es wird von oben gesagt, hey, kein Wort nach draußen. Und daran gehen viele kaputt. Die gehen nicht kaputt an ihrer Ermittlungsarbeit, sondern an dem, was mit ihnen selber passiert. Es ist so ein Mobbing im ganz großen Stil, was betrieben wird. Und das ist die eigentliche Krux bei der Sache.
Gehen wir einen Schritt Richtung Norden.
Ja.
Ist ja deine dritte Serie,
wie dort läuft. Ist nicht nur ein Schritt, oder?
Ja, okay, das sind mehrere. Die typisch norddeutsche Mentalität ist für mich dieses zurückhaltende, nicht zu sehr gesprächige, aber durch und durch freundliche. Habe ich zumindest den Eindruck gewonnen, wenn ich mich im norddeutschen Raum aufhalte. Natürlich sind das nur meine Einzelerfahrungen, die ich persönlich gemacht habe. Warum stellst du in deiner Serie mit Kommissar Sören Henning die norddeutsche Mentalität so grausam dar?
Darf ich mal vielleicht ein ganz winzig kleines Beispiel nehmen, um diese Frage zu beantworten? Hätte irgendjemand vor 2,5 Tagen noch gedacht, dass in einer kleinen Stadt wie Winnenden ein Amokläufer an eine Schule geht und 16 Menschen inklusive sich selber umbringt? So, das ist die grausame Realität. Nur, die grausame Realität zum Beispiel in Frankfurt, die ich ja auch darstelle, die sehe ich nicht auf der Straße. Die spielt sich hinter dicken Glaswänden ab oder hinter irgendwelchen Bungalow- oder Villawänden oder Fenstern. Und da ist die Realität. Und das ist in Norddeutschland, in dem friedlichen, heilen Norddeutschland, genauso wie es in Hessen so ist oder in Baden-Württemberg oder in Bayern, egal wo man hinschaut. Das Böse ist wirklich, wie die erste allgemeine Grundsicherung gesagt hat, das Böse ist immer und überall. Und man kann es, man bemerkt es nicht. Einer der, ein Serienleiter, dessen Name, ich nenne grundsätzlich keine Namen, ist aber ein sehr bekannter Fall. Er wurde im Mai 2005 zu lebenslanger Haft verurteilt mit anschließender Sicherungsverwahrung. Kindermörder, aber die Polizei weiß auch, dass auf sein Konto viel mehr Morde gehen als nur zwei Kindermorde, nur in Anführungsstrichen. Und das hat sich in Norddeutschland abgespielt. Das ist nun mal, Norddeutschland ist auf der Verbrechenskarte kein weißer Fleck. Hallo?
In zahlreichen Interviews hast du geantwortet, dass du viele Informationen zu tatsächlich passierten Fällen von Polizeibeamten bekommst. Welche anderen Bezugsquellen erschließen sich für dich?
Es ist die Polizei in ganz Deutschland mittlerweile. Überall habe ich Leute sitzen. Das geht also bis hin zu Polizeipsychologen oder Kriminalpsychologen. Ein sogenannter Profiler ist sogar darunter. Der hat mir ganz, ganz wesentliche Informationen zu dem ersten Kieler Buch gegeben, zu Unsichtbare Spuren. wo es um, wo ich die, wo die Person des Täters im Vordergrund steht und nicht die Taten. Und die Information zu der Person des Täters habe ich von einem Kriminalpsychologen. Und dieser Psychologe, der hat zum Beispiel die Eltern von dem einen Kind über mehrere Wochen hinweg betreut und hat auch mit dem Täter sehr viele Stunden verbracht. Und das war für mich das, ganz Wesentliche. Aus erster Hand quasi zu erfahren, was treibt jemanden an, Taten zu begehen, beziehungsweise warum ist jemand so gepolt. Und das sind meine Informationsquellen. In einem Fall waren es Polizei und Journalisten, die mir geholfen haben.
Wenn du deine Romane schreibst, du die Informationen bekommst, auch danach mit Recherche führst, was war dabei dein beeindruckendes Erlebnis für dich persönlich?
Ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber vielleicht eines der beeindruckendsten Erlebnisse war, als ich mit einem Beamten aus der Abteilung Organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Prostitution, essen war. Wir waren bei einem Vietnamesen essen und hatte mir von einem Fall erzählt, der auch nie an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil zu viele hochrangige Persönlichkeiten drin waren. Da ging es einfach darum, dass ein Mann, das war 1993/94, hat ein Mann regelmäßig seine Filme zur Übernachtentwicklung in ein renommiertes Frankfurter Fotohaus gebracht. Und Übernachtentwicklung ist ja so, das läuft ja alles vollautomatisch, da guckt ja kein Mensch rein. Nur in einer Nacht ist die Maschine ausgefallen und die Mitarbeiter mussten die Maschine aufmachen. Was sie zu sehen bekommen haben, da haben sich denen wirklich die Haare zu Berge gestellt. Kinderpornografie vom Schlimmsten. Der KDD wurde gerufen, aber auf der Einlieferungstüte standen nur die Initialen des Mannes. Und dann hat der KDD gesagt, die Kollegen vom OK, die kommen am Morgen. Gleich, wenn sie aufmachen, sind die hier auf der Matte. Und es war eben der eine Beamte, der mir das erzählt hat. Und dann hat er mir gesagt, was da rauskam. Es handelte sich um einen Professor an der Frankfurter Uni, der unter anderem auch Uniklinik, der unter anderem auch Dozent war. Der hat in einem Nobelviertel gewohnt im Main-Taunus-Kreis und hat zusammen mit unzähligen Leuten Tausende und Abertausende von Kindern misshandelt und missbraucht. Und dieser Fall ist nicht an die Öffentlichkeit gelangt, weil gleich von oben gedeckelt wurde. Der Mann wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt, er alleine, obwohl man riesige Akten gefunden hat von Mittätern, unter anderem auch katholische Geistliche, bis in die obersten Reihen hinein, Justizbeamte, also Staatsanwälte, Richter und so weiter und so fort, alles drin. Es wurde von oben gedeckelt und dann kam das Urteil, 6 Jahre Haft. Der Mann war 12 Wochen im Gefängnis, dann kam die Gefängnisleitung und hat gesagt, wir können den Mann unmöglich hier behalten, der ist akut suizidgefährdet. Es kamen 2 Gutachter, die diese Suizidgefährdung bescheinigt haben, dann wurde er verlegt in eine forensische Klinik. Nach einem weiteren Vierteljahr kamen wieder 2 Gutachter und attestierten ihm nochmal diese akute Suizidgefährdung. 2 Tage später war er frei. Unterschrift von dem Richter, oder der Richter, der das Entlassungsschreiben unterzeichnet hatte, war mit auf der Liste der Mittäter. Der Mann wurde von der Klinik abgeholt in einem schwarzen Mercedes 500 mit Schweizer Kennzeichen. Und das ist ein Fall, der mir ganz persönlich nahe gegangen ist und aus dem ich auch ein Buch gemacht habe. Das 8. Opfer. Das war für mich, ich habe die Frustration, als er mir das erzählt hat. Er hat gesagt, wir haben ermittelt, wie die Bekloppten. Wir haben bei IKEA 80 Billigregale kaufen müssen, um das gesamte Material im Präsidium unterzubringen. Es waren Hunderttausende von Fotos, Tausende von Videofilmen und so weiter und so fort, Akten und. Ne? Und es handelte sich um einen europaweit agierenden Kinderschänderring. Und er sagt, am Ende standen wir mit komplett leeren Händen da. Dann habe ich die Frustration gespürt, als er mir das erzählt hat. Und ich habe gesagt, darf ich daraus ein Buch machen? Und er hat gesagt, mach.
Und der Moloch Frankfurt ist ja die Großstadt in Deutschland mit der höchsten Kriminalitätsrate. Laut Statistik. Wenn ich dann solche Brennpunkte sehe, wo ich selber mal nachts unterwegs war, wie Moselstraße, Elbestraße, ja, oder einmal Konstabel oder Hauptwache.
Wobei ich wirklich dazu sagen muss, dass seit Jahren schon, gerade der Rotlichtbezirk, da Moselstraße, Elbestraße, Weserstraße, Taunusstraße, ja. So dieser Bereich, gilt in Frankfurt als die sicherste Zone.
Ja.
Ja. Weil dort permanent Polizei ist und andere Sicherheitskräfte. Da kann man nachts völlig unbedenklich durchgehen. Es passiert einem nichts dort. Es sind andere Ecken, wo was passieren kann. Und Frankfurt hat auch nicht die hohe Kriminalitätsrate durch zum Beispiel Morde, die begangen werden. Kassel hat eine höhere als Frankfurt. Aber es ist die Wirtschaftskriminalität, es ist die weiße Kragenkriminalität, die begangen wird. Und die ist natürlich in Frankfurt. Frankfurt ist das Wirtschaftszentrum schlechthin. Und Verkehrsknotenpunkt. Deswegen, Frankfurt ist eine pulsierende Stadt und wo es pulsiert, da ist negatives und positives Pulsieren, ist beides da.
Meinte ich dann auch, weil du in einigen Interviews gesagt hattest, du beobachtest, du gehst spazieren, du bist unterwegs im Rhein-Main-Gebiet und beobachtest Menschen. Mhm. Und das natürlich dann auch in deinen Roman zu verarbeiten bzw. einfließen zu lassen. Sieht man dich an solchen Brennpunkten? Lerchenberg zum Beispiel.
Ich war gerade vor 2 Wochen am Lerchenberg oben gewesen nochmal. Hab mir angeguckt, da was ist da irgendwas neu entstanden. Ich fahre des Öfteren durch die Ecken, als das Europaviertel hochgezogen wurde. Ich habe das alles verfolgt. Und wie das jetzt aussieht, so sah es natürlich vor 10 Jahren nicht aus. Da war noch alles eine riesengroße Wüste, dieser abgerissene Güterbahnhof und es ist alles blanke Fläche. Und jetzt steht da ein Hochhaus neben dem anderen und es wird weiter hochgezogen und natürlich muss ich das alles abgehen. Ich muss es abfahren, ich muss es abfotografieren, Video, mit Video aufnehmen.
In deinen Krimis, hast du schon selbst gesagt, fließen sehr viele sozialkritische Aspekte ein. Gewalt, Wirtschaftskriminalität etc. pp. Welche positiven, aber auch negativen Resonanz hast du bekommen? In Richtung selbst schon mal Drohungen erhalten per Telefon oder per Brief oder der ähnlichen. Aber negativ aber auch aus dieser Szene oder aus, ich sag mal, aus der Szene der High Society, ganz speziell, die du ja sehr kritisch unter die Lupe nimmst, aufgrund der tatsächlich passierten Fälle, ob da von dieser High Society Resonanz kommt, negative Resonanz.
Also von denen habe ich noch keine negative Resonanz bekommen. Aber ich habe negativ Resonanz bekommen aus anderen Ecken, die ich allerdings nicht nennen möchte. Weil man in Deutschland ganz grundsätzlich gerade in bestimmten Ecken nicht wühlen darf und man darf sie auch nicht bei Namen nennen oder ansprechen. Was ich auch nicht tue in meinen Büchern. Nur, ich deute es an. Und das reicht schon bei denen, damit die fuchsig werden. Und dann bekomme ich unglaublich geschliffene, didaktisch einwandfreie Schreiben, in denen wirklich handfeste Drohungen drinstehen. Und das ist so, ich weiß genau, aus welcher Ecke das kommt, denn diese Eloquenz, die da drinsteckt, die beherrschen nur wenige Leute. Und es gibt bestimmte Gruppierungen, die beherrschen das. Und dann sage ich mir nur, okay, Leute, droht. Aber ich mache mir da nichts draus.
Wie erklärst du es dir, dass sich seit Jahren hartnäckig das Gerücht hält bei Kunden, die deine Bücher, deine Romane kaufen, dass du Polizist warst?
Ich weiß es nicht. Nach Jungblond Tod habe ich einen Brief bekommen von der Frankfurter Kripo, unterschrieben von mehreren Beamten. Und die haben gesagt, dass sie es bei denen im Präsidium Jungblond Tod rumgeht. Und fast alle das Buch gelesen haben und jetzt möchten die gerne wissen, ob ich ein Kollege sei, der unter Pseudonym schreibt und ob mir ein Fall besonders nahe gegangen ist. Ja, Die haben ihre Telefonnummer dabei geschrieben, das war 1997, das war kurz nach Erscheinen von Jungblond Tod. Und dann habe ich angerufen, war eine Dame am Telefon und dann habe ich gesagt, ja, Franz hier, Sie haben hier etwas geschrieben hier zu Jungblond Tod. Ach, Sie sind das, ja, okay. Und da fing das dann erstmal an und dann hat sie gesagt, bei welcher Dienststelle sind Sie? Und dann habe ich gesagt, ich bin bei keiner Dienststelle, ich war noch nie im Präsidium drin gewesen. Also ich gesagt, das kann nicht sein. Woher wissen Sie denn, wie meine Schritte von den Wänden widerhallen, wenn ich da mit meinen Lederschuhen durchgehe? Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe es mir einfach so vorgestellt, weil es ein altes Gebäude ist und
noch
da ist eher so ein Hall.
In dem alten
PP, ja. Ne? Ja. Und da hat sie gesagt, aber woher wissen Sie denn, dass die Mordkommission, also K11, genau da sitzt, wo Sie beschrieben haben, da zweiter Stockblick auf Mainzer Landstraße, Platz der Republik. Und da habe ich gesagt, ich habe es dir so vorgestellt und zum anderen, der Blick, ich weiß, dass im Präsidium ist ein riesiger Hof. Dieser Blick auf den Hof, der muss ja sowas von eintönig sein. Dann nehme ich doch lieber den Blick runter auf die belebte Straße. Hat gesagt, Sie müssen herkommen und sich das alles mal angucken. Und dann haben die mich rumgeführt dort. Es halten mich komischerweise viele für Kollegen oder für einen ehemaligen Polizisten oder gar einen noch aktiven Polizisten, der nebenbei schreit. Ich bin's nicht, nein!
Letzte Frage, mal einen Blick in die Zukunft.
Ich bin aber kein Hellseher, oder?
Nein. Bestrebungen sind im Gange. Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine. Als Beispiel. Umliegende Städte und Gemeinden, um Frankfurt zusammenzuschließen. Was wird mit Julia und Peter werden, wenn dies umgesetzt wird? Könnten beide ein Ermittlerduo bilden?
Frage bleibt offen. Denn es gibt keine... Ich kann eine solche Frage nicht beantworten. Erstens, diese Überlegungen, Gemeinden zusammenzuführen, das sind vorläufig nur Überlegungen. Das ist eine Sache, die vielleicht in 20 Jahren passiert, aber nicht jetzt in naher Zukunft. Der Main-Taunus-Kreis ist wirtschaftlich derart stark, dass sie einen Teufel tun werden und sich von Frankfurt eingemeinden lassen werden. Dann sagt Frankfurt, eine der Schuldenstädte in Deutschland schlechthin, hier kommt, geht mal ein bisschen von eurem Geld raus. Nee. Das macht der Main-Taunus-Kreis nicht. Der Hochtaunus-Kreis schon gar nicht. Und Offenbach vielleicht. Aber auch nur ganz vielleicht. Das sind so Überlegungen, die angestellt werden. Und da ist natürlich unsere OB da, die Petra Roth, die ist natürlich ganz vorne dran. Sie will Frankfurt zu einer Millionenmetropole machen. So, dazu gehören dann natürlich Main-Taunus, Hochtaunus-Kreis, möglicherweise auch noch Offenbach, Dreieich und so weiter. Dass man das alles zu einem einzigen macht und ja, dann hat man eine schöne Millionenstadt. Scheiß drauf, Frankfurt ist ohnehin die einzige Metropole in Deutschland. Für meine Begriffe, da kommt kein Berlin mit, da kommt kein München mit und auch kein Hamburg. Weil nirgends in Deutschland auf so dichtem Raum so viel passiert wie in Frankfurt. Berlin ist unglaublich auseinandergezogen. Und ich komme im Prinzip von einem Dorf ins nächste. Außer wenn ich in Berlin Mitte bin. Ich komme von einem Dorf ins nächste und es ist hat für mich mit Weltstadt relativ wenig zu tun. München ist sowieso ein Dorf, ist zwar mein Verlag, aber mein Verlag ist in einem Dorf. Und Hamburg würde ich noch als erste Stadt mit reinnehmen, als Metropole, weil da gibt es eben so sehr reizvolle Viertel, wo ich sage, hier passiert was. Frankfurt, dann Hamburg und dann kommt eine ganze Weile gar nichts.
Kein Leipzig.
Da kommt kein Leipzig, da kommt auch kein Dresden oder so. Auch wenn meine beiden Schwestern hier im Osten groß geworden sind, also in Altenburg. Aber Frankfurt nimmt für mich in Deutschland eine Ausnahmestellung ein. Und das sage ich nicht, weil ich seit 67 in Frankfurt lebe, sondern weil ich einfach andere Städte kennengelernt habe und sage, ihr kommt mit Frankfurt nie mit.